Ja, es wurde gerade schon angekündigt, das Thema soll ein Zweifel auch sein heute. Es gibt ja wirklich im Glaubensleben, denke ich so, das Auf und Ab. Es gibt Zeiten, da ist Gottes Liebe für uns spürbar. Seine Weisheit und seine Führung in unserem Leben ist greifbar. Und mit Leichtigkeit singen wir sonntags die Lieder und preisen Gott. Aber es gibt auch andere Zeiten. Da fühlt sich Nachfolge auf einmal schwer an. Gott scheint weit weg, distanziert oder nicht responsiv, also nicht reagierend auf uns. Und Glaube ist auf einmal schwer. Die Lieder kommen einem schwer von den Lippen. Und ich denke, teilweise ist es normal, dass man solche Sachen hat. Aber es gibt auch mal, es ist gut, darüber nachzusinnen, woher das alles kommt. Auch was einen so die Puste nimmt, was einen da vielleicht auch ins Stolpern bringt. Manchmal sind es so Schockmomente. Man ist enttäuscht von Menschen, von christlichen Leitern, vielleicht von Gott selbst. Manchmal ist es auch eher schleichend. Man zieht sich langsam raus, andere Dinge im Leben werden wichtiger. Man erlebt den Glauben als irrelevant. Das wird man vielleicht nicht so formulieren, aber man denkt, so wirklich einen Unterschied macht das bei mir gerade nicht. Gesteht sich das vielleicht selber gar nicht so bewusst ein, aber doch distanziert man sich nach und nach. Manchmal unterdrückt man Fragen, die man hat, und versucht Zweifel zu unterdrücken, dass sie auf einmal dann, wie das oft so ist, dann an ungünstigen Momenten hinausbrechen. Manchmal knabbert man einfach an den großen Fragen, warum lässt Gott das ganze Leid zu? In der Welt oder im persönlichen Leben. Ich möchte uns hineinnehmen in die Geschichte von einer Person, die Jesus auf eine besondere Art und Weise kannte und trotzdem ins Zweifeln geriet. Und nicht nur aus irgendeinem Grund, sondern wegen ihm selbst, wegen Jesus selbst. Jemand, der Jesus schon kannte, als er noch im Mutterleib war. Johannes der Täufer. Viele kennen bestimmt die Geschichte, wie Elisabeth und Maria zusammenkommt und sie haben berichtet, wie das Kind im Bauch gesprungen ist, als Jesus kam. Also es gab schon diese vorgeburtliche Begegnung und Erkennen der beiden. Es ist die Person, die gesagt hat, er muss mehr werden, ich muss weniger werden. Er war da, als Jesus getauft wurde und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn kam. Und die Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und er war ein Mann, der klare Ansagen gemacht hatte. Er hatte keine Hemmungen, die Wahrheit zu verkündigen, die Dinge beim Namen zu nennen. Er war es, der Herodes, den mächtigen Herrscher, zurechtgewiesen hat, weil er die Frau seines Bruders genommen hatte. Und dann heißt es im Text, und wegen alles Bösen, was er getan hatte. Es scheint also eine ganze Liste gewesen sein von Sachen. Und deshalb war er jetzt im Gefängnis. Wahrscheinlich im Kerker unterhalb von dem Palast. Gefangen. Hängt er da jetzt fest in der Dunkelheit? Kein schöner Platz, vor allem für jemanden, den wir wissen ja eher so ein Wüstenwanderer, so Outdoor, würden wir heute sagen, Typ war Wanderer, Zelter, der auch eine ungewöhnliche Diät hatte. Heuschrecken und so. Aber dort wird er dann berichtet, und das lesen wir in Lukas 7, Vers 18, durch seine Jünger erfuhr Johannes von all diesen Dingen. Also all diese Dinge sind die Wundertaten von Jesus, die er im Tun ist. Und dann lesen wir seine Reaktion, also die von Johannes des Täufers darauf, und er sagt, er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag zum Herrn, also zu Jesus zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und das ist ja eine recht überraschende Fragestellung für jemanden, der doch so viel von Jesus schon mitbekommen hat, ihn auch als solchen identifiziert hat, seht das Lamm Gottes hier, und auch eine extrem freche Frage. Also geht doch mal zu eurem Chef hin in der Arbeit und sagt, sag mal, bist du der Boss eigentlich hier oder sollen wir auf einen anderen warten? Und guck mal, wie das so funktioniert. Ja? Oder wenn die Spieler vom Verein zu ihrem Trainer gehen und sagen, sag mal, bist du eigentlich unser neuer Trainer oder warten wir hier noch auf einen anderen? Also es ist eine sehr, sehr provokante Frage, weil sie impliziert, ich bin mit deiner Leistung nicht zufrieden. Ich bin mit dem, was du tust, jetzt nicht wirklich beeindruckt, da fehlt mir noch einiges. Hau mal ein bisschen rein, mach mal, leg mal los. Die Frage von ihm ist so überraschend, dass sogar große Theologen wie Augustinus und Calvin gesagt haben, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass er das gestellt hat. Wahrscheinlich wollte er das tun, damit die Jünger noch mal ein bisschen hören, dass er der Messias ist, dass sie erst noch mal von ihm hören. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, diesen Kurve hier drehen zu müssen. Wenn wir uns anschauen, in welcher Situation Johannes hier ist, ist es eigentlich gar nicht mal so überraschend. Was war denn jetzt sein Problem? Wenn wir vorher schauen, sehen wir so Sachen, dass Jesus zum Beispiel den Diener von einem römischen Hauptmann heilt. Und er heilt ihn und der Hauptmann sagt, du musst gar nicht zu mir ins Haus kommen, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund sein. Und Jesus sagt daraufhin, solch einen Glauben habe ich in ganzen Israel nicht gesehen. Das kann man meinen, jetzt vielleicht war Johannes ein bisschen frustriert, weil er gesagt hat, Moment, ich bin ja auch ein Israelit und meinen Glauben hast du ja vielleicht doch gesehen. Aber ich glaube es nicht mal. Wir müssen uns eher anschauen, was die Jünger berichten. Und da lesen wir ab Vers 20 weiter, dass die beiden Jünger dann zu Jesus kamen und dann wiederholen sie die Frage genauso, wie Johannes sie gestellt hat, in Vers 20. Bist du der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende, von bösen Geistern geplagte, heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab dem Boten zur Antwort, also Jesus, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Also es ist ja sehr typisch für Jesus. Die Jünger kommen eigentlich mit einer sehr einfachen Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten könnte. Und macht Jesus nicht, sondern erzählt ihnen hier was auf. Er sagt, schaut doch mal, was ihr hier seht. Und da benutzt er Sprache, die wir direkt aus dem Buch Jesaja kennen. Aus der Prophetie vom Messias. Er sagte, hier seht ihr doch die Dinge, die ich tue. Und sie sind die Dinge, die im Jesaja-Prophetie schon vorhergesagt wurden. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Johannes bekommt aber nicht wirklich neue Informationen. Das wusste er schon vorher von den Berichten, die er bekommen hatte. Warum ist Johannes eigentlich unzufrieden? Johannes hat ja als Vorläufer von Jesus ihn angekündigt. Und er hat zwei Dinge angekündigt. Er hat das Kommen des Messias angekündigt und er hat Gericht angekündigt. In Lukas 3, also ein paar Kapitel vorher, heißt es, alle warteten auf das Kommen des Christus und wollten unbedingt wissen, ob Johannes der Christus ist, also der Messias, der Retter. Auf diese Frage antwortet Johannes, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er wieder ins Feuer werfen zum Verbrennen. Was Johannes hier ankündigt, ist Gerichtssprache. Das heißt, das Böse wird gerichtet werden. Es kommt zu einem klaren Richten Gottes, der das Böse alles abbricht. Er hat das angekündigt. Das betraf auch so Leute wie Herodes, dass sie vor Gericht stehen werden. Und Jesus ist da und er macht diese ganzen Messias-Dinge. Er heilt und er lehrt und er kündigt an, aber es ist kein Gericht. Und dieser Abschnitt von Jesus, diese Rede von Jesus, diese Antwort von Jesus, endet mit einem Satz noch. Da sagt nämlich Jesus zum Ende hin, gesagt hat, Blinde sehen, Taube hören und glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Das ist die Warnung, die Jesus dann noch mitgibt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Selig, wer nicht irre an mir wird, übersetzt die alte Luther-Übersetzung. Das Wort hier ist Skandalisio, von dem wir unser deutsches Wort Skandal bekommen. Und das Bild, was dahinter ist, ist das eines Steins oder eines Gegenstands, über das man ins Stolpern gerät. Also selig ist, wer über das, was ich, hier spricht Jesus, tue und nicht tue, nicht ins Stolpern gerät. Jesus, ein Stolperstein? Das kann man denken, ja, über Christen, bin ich manchmal über andere Mitchristen mich mal gestolpert, was die getan haben, weil die vielleicht manipulativ waren. Ich stolper vielleicht auch über all das Leid, aber über Jesus? Vielleicht ist das doch nachvollziehbar. Wir denken an Johannes hier. Er war da, er hat alles eingesetzt für Jesus. Und jetzt sitzt er hier im Kerker. Und Jesus läuft da draußen rum und macht seine Sachen, wenn er in der Gefangenschaft ist. Und er hat sich bestimmt gefragt, warum heilt er denn all die Fremden und hilft nicht seinen eigenen Verwandten, seinen Mitstreiter? Warum kann Herodes weiterhin hier Feste feiern und sein Leben genießen, wenn doch das Gericht kommen sollte? Jesus, jetzt mach doch mal. Vielleicht kennen wir auch diese Ungeduld. Gott, wenn du doch Gott bist, dann helf mir doch. Dann beende doch die Krankheit. Dann schenk mir noch Arbeit. Dann zeig dich doch. Dann bau doch Gemeinde, beweg doch Herzen. Vielleicht denken wir noch mehr, Herr, ich habe so viel gegeben. Ich habe so viel getan. Ich habe alles gegeben vielleicht. Hilf mir doch jetzt. Johannes sitzt dort und bekommt diese Aussage, selig ist oder glücklich zu preisen, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wie alle oder viele von euch kennen wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Es kommt dann zu einer großen Feier, die Herodes wieder macht. Und während dieser Feier kommt dann die Tochter von Herodias, also die Frau, die sich genommen hatte, und sie macht einen wunderschönen Tanz. Und er beeindruckt alle. Und Herodes in seinem, im Moment, in dem er drin war, verspricht er die Hälfte seines Königreichs. Das hat er wahrscheinlich nicht wörtlich gemeint, aber er hat schon gesagt, jetzt kannst du was richtig Großes wünschen. Er macht das öffentlich. Sie geht dann zu ihrer Mutter und berät sich und sie wünschen sich beide. Sie wünscht sich dann von, sagt seine Tochter, frag nach dem Kopf von Johannes des Täufers auf einem silbernen Tablett serviert. Und er macht das dann. Und so endet das Leben eines Nachfolgers von Jesus im Kerker. Wenn man das so hört, kann man verstehen, warum das Johannes vielleicht nicht so einfach empfunden hatte. Was Johannes überrascht hat, ist das, was uns vielleicht jetzt gewohnt ist, aber wenn wir darüber nachdenken, auch überrascht. Jesus kommt und das Böse bleibt. Jesus kommt und das Böse bleibt. Und das ist eins der großen Überraschungen im Neuen Testament, dass als der Messias kam, nicht direkt das Gericht kam. Das wurde eigentlich immer zusammengedacht. Messias kommt und Gerichtstag kommt. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, der Messias kommt, aber in vieler Weise laufen die Dinge weiter wie vorher. Die Römer sind in Macht, böse Menschen tun böse Dinge und kommen einem scheinbar unversehrt damit durch. Und wir erleben auf einmal, es gibt eine Zwischenzeit. Wir nennen es auch manchmal Gnadenzeit. In der Theologie sagen wir, Gottes Reich ist da und es ist noch nicht da. Ich benutze manchmal die Sprache, Gottes Reich ist da in Schwachheit und es kommt in Macht. Gott hält das Gericht noch zurück. Es ist besiegt, das Böse, das haben wir am Kreuz erlebt, aber noch passieren böse Dinge. Johannes war einer der Ersten, der mit dieser Spannung leben musste, dass da der Messias ist und es trotzdem diese Zwischenzeit gibt. Eine Gnadenzeit, in der wir noch zu Gott kommen können, eine Gnadenzeit, in der wir erleben, wie furchtbar Sünde ist und wie böse wir Menschen sein können. Wir merken, wie zerstörerisch die Sünde ist in dieser Zeit. Einer meiner Professoren hat es mal sehr gut, glaube ich, formuliert. Wir müssen wissen, wo unsere Erwartungen hingehören. Und er hat sehr einfach runtergebrochen. Er hat gesagt, Heiligung für diese Zeit, Glückseligkeit für die Ewigkeit. Heiligung, Gott hilft mir, Jesus zu lieben mit meinem ganzen Herzen, meinem ganzen Sein, meinem ganzen Verstand. Ganz auf Gott zu ruhen. Glückseligkeit ist das Ende von allem Leid. Die ewige, ungebrochene Gegenwart Gottes zu genießen. Das ist die Verheißung fürs Zukünftige. Wir erleben jetzt schon schöne Momente, hoffe ich mal. Ne? Also auch das, dass man mal gute Momente hat. Und wir merken auch, dass Gott auch heilen und tun kann. Aber den Anspruch, worauf kann ich Anspruch erheben? Ich kann Anspruch darauf erheben, dass Gott mich weiterbringen möchte jetzt in meinem Leben. Dass er mich in der Heiligung fördern möchte. Und ich habe Anspruch darauf, dass ich in der Ewigkeit von ihm getröstet werde und alle Tränen abgewischt werde und alles Leid ein Ende hat. Gott tut, was er für gut, was gut für uns ist und nicht immer das, was sich gut anfühlt. Wir können natürlich Gutes von Gott wünschen oder bitten, aber wir können auch keine Verhandlungen mit Gott machen, keine Geschäfte mit ihm machen. Gott, wenn ich dir das und das gebe in meinem Leben, wenn ich dir so und so viel spende, wenn ich so und so viel in die Gemeinde reingebe, dann gib mir doch diese und jene Dinge. Oder dann musst du mir das und das tun. Damit machen wir Gott billig. Wir machen ihn zu einem Götzen, wie damals. Ein Götze in allen Religionen ist jemand, ich tue etwas für den Götzen und wenn ich genug getan habe, dann tut der Götze etwas für mich. Aber das ist nicht Gott. Damit mache ich Gott klein. Ich bestimme die Agenda. Oder wie wir es gerade gesungen haben, wir sind nicht die Regenten hier. Gott ist der Regent und er bestimmt. Und Gott möchte, und das ist das Große, was wir lernen möchten, Gott möchte, dass wir ihn um seiner selbst lieben und nicht um die Dinge, die er für uns tut. Gott möchte, dass wir ihn um seiner selbst lieben und dienen und nicht um die guten Dinge, die er für uns tut. Es gibt, vielleicht kennt ihr das von C.S. Lewis, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Das ist eine fiktive Geschichte von C.S. Lewis und viele ja von Narnia und so kennen. Und da beschreibt er so, wie quasi ein Dämon ausgebildet wird, um Christen in Versuchung zu führen. Und es ist sehr interessant, er macht das sehr gut. Aber an einer Stelle sagt er dann, beschreibt er so einen Dialog, und dann sagt er quasi dieser Meister zu seinem Lehrling, vor nichts musst du dich mehr fürchten bei den Christen, als vor dem Moment, wo sie keinen Grund mehr haben, an Gott festzuhalten und sie es trotzdem tun, wenn sie Gott um seiner selbst lieben. Und das ist unsere reinste Form der Anbetung Gottes, wenn wir um seiner selbst lieben und dienen und nicht um das, was er für uns tut. Zweifeln sind ganz normal. Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen dürfen. Dass wenn so eine große Person wie Johannes so einen dunklen Moment haben kann, dann ist das nicht schlimm, wenn wir es auch haben. Das Schöne ist auch, mit diesen darf er zu Jesus kommen. Ich könnte mir den Dialog auch ganz anders vorstellen. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, hör mal, Johannes lässt dich fragen, bist du der Messias oder den anderen warten? Und Jesus sagt dem Johannes, er soll sich mal zusammenreißen. Er hat so viel erlebt und so viel gesehen. Wie kann es sein, dass er mir so eine Frage hier stellt? Er hätte noch beschämen können, ne? Und er macht das nicht. Er zeigt ihm, hier sind genug, nicht alle Informationen, aber hier sind genug Informationen für dich zu wissen, ich bin der Messias. Und dann die Warnung, die uns als Seligpreisung kommt, es ist noch eine weitere Seligpreisung, selig ist der, wer nicht an mir Anschluss nimmt, wer akzeptieren kann, dass ich Regent bin, dass ich die Dinge so tue, wie ich sie tue. Johannes darf ehrlich kommen und wird ehrlich angenommen, kriegt keinen auf der Rübe. Er bekommt ausreichend Beweise. Und das ist was Schönes, das sehen wir auch sehr schön in den Psalmen. Die Psalmen sind manchmal viel ehrlicher, als wir es sind. Also wenn man manchmal liest, wie die mit Gott reden da, wo bist du? Ich höre nur dein Schweigen. Alle anderen machst du es gut, nur mir machst du es schlecht. Jemand hat es mal sehr schön formuliert. Die Psalmen zeigen uns, wir kommen, wie wir sind, damit wir werden, wie wir sein sollen. Wir kommen, wie wir sind, mit den Ehrlichen in unserem Herzen, bringen das vor Gott, damit wir werden, wer wir sein sollen. Glauben heißt auch festhalten an dem, was er uns wahr erkannt hat. Oder um es ganz einfach zu sagen, wie einer meiner Professoren es mir mal gesagt hat, auch ein ganz toller Christ, und das hat mich so ermutigt, dass er diese Frage auch mal gestellt hat. Er sagt, manchmal muss ich Jesus sagen, Jesus, erklär mir nochmal, warum ich dir nachfolge. Gerade ist alles so ein bisschen kompliziert geworden. Erklär mir nochmal, warum ich dir nachfolge. Und das darf uns auch so. Gott nimmt uns so an. Und dann müssen wir natürlich auch fragen, unser Gottesbild prüfen. Will ich hier Gott sein? Bin ich damit okay, dass Gott einen anderen Weg einschlägt? Bin ich bereit, dass Gott Regent ist und die Dinge anders laufen? Und das ist auch die Herausforderung, die Johannes hatte, zu akzeptieren, Gott hat sich für eine Zwischenzeit entschieden. Gott hat sich dafür entschieden, Jesus hat sich entschieden, ihn nicht aus dem Kerker zu befreien, sondern ihn diesen Weg gehen zu lassen. Und trotzdem ist der Herr und der gesagt hat, der ist. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, merken wir, Gott gibt uns immer ausreichend Gründe zu wissen, dass er der ist. Er beantwortet nicht immer all unsere neugierigen Fragen, nicht alle Warum-Fragen, aber er beweist uns genug. Und im Gegensatz zu Johannes, der alleine war im Kerker, ist hier die Gemeinschaft der Gemeinde, wo wir uns gegenseitig uns stärken können. Die Kraft des Geistes, wo Gottes Geist uns zuspricht, dass wir seine Kinder sind. Und mehr noch, er blickte hin zum Kreuz, wir blicken zurück zum Kreuz. Weil die Frage, die ja unter allem liegt, ist ja, ist Gott gut? Und wie weit geht seine Güte? Die wurde durch das Kreuz beantwortet. Das heißt, egal was in meinem Leben passiert, was Gott lässt oder nicht zulässt, ist nicht, weil er mich nicht so viel liebt, um zu helfen. Weil seine absolute Liebe, und dass er bereit ist, alles zu geben, das hat er durch das Kreuz getan. Und deshalb, wenn wir nicht verstehen, was Gott tut, wissen wir immer noch, wer er ist. Und dass er der ist, der sich selbst hingegeben hat und erniedrigt hat für uns. Das heißt, wir kommen, wie wir sind, damit wir werden, wie wir sein sollen. Ich bete. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass auch so Berichte von Johannes uns zeigen, dass wir keine ausgedachten Geschichten haben, weil niemand, der eine Religion gründen würde wollen, würde sich Geschichten ausdenken, wo große Leute zweifeln. Das sind echte Menschen und du begegnest ihnen und du begegnest uns in Wahrheit und Liebe. Und dafür danken wir dir. Und wir bringen ehrlich alles vor dich, was uns schwierig macht, manchmal herausfordert. Aber wir wollen auch bewusst sagen, wir vertrauen dir. Wir blicken auf das Kreuz und sehen deine Liebe. Und das Wissen, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast. So sehr hast du die Welt geliebt. Und dafür danken wir dir und preisen dich. Amen.